Die Big Show 500, nein, 600, um Gottes Willen, 618 geht also mit Fußball los und ich freue mich sehr, dass Marc Heinrich zurück ist. A, dass er zurück ist, aber B, dass du dein Geld in Österreich gelassen hast im Urlaub. Marc, grüß dich.
Ja, schön war's. Danke. Grüße zurück. Hallo.
Du warst in einem Ort, den musste ich googeln, weil ich wusste nicht, wo genau warst du nochmal?
Ich war in Jungholz. Das gehört eigentlich tatsächlich zu Österreich, fühlt sich aber schon seit Menschengedenken Deutschland zugehörig.
Furchtbar.
Ist im Allgäu ein kleines Örtchen, sehr schön, schön zum Wandern, gut zum Abschalten, gut nach einer langen Fußballsaison, ein bisschen Kraft getankt für jetzt die WM der Frauen.
Über die wir gleich sprechen werden, auch mit Gunnar Meggers, ein Rookie bei uns. Grüß dich, Gunnar.
Hallo.
Gunnar, kümmert sich beim Kicker um die Frauen-WM, aber auch um Hannover 96. Aber die entscheidende Frage ist, Gunnar, verbringst du deine Urlaube auch in Österreich?
Ich habe noch keinen Urlaub in meinem Leben in Österreich verbracht. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, als ich 2 Jahre alt war, war ich mal in Kärnten, aber mir fehlt die Erinnerung.
Ah, das ist natürlich, that's a bit of a downer, I have to say. Aber gut, dann lasst uns reingehen. Also, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt am 20. Juli, heute in einer Woche, wenn ich es richtig gesehen habe. Anna Dreher ist schon auf dem Weg dorthin. Bevielmeier ist sie schon dort, Frank Hellmann auch. Mit den beiden haben wir im letzten Jahr ja ausführlich über die Fußball-Europameisterschaft gesprochen. Und Marc, du und Gunnar, ich wusste das nicht, aber ihr wart in England gemeinsam unterwegs. Ich habe jetzt jemand getroffen in Wimbledon. Claire hieß sie, die gute Frau, die war auch mit der Fußball-Europameisterschaft betraut. Ist da irgend noch was hängen geblieben vom letzten Jahr? Lässt sich diese Stimmung, die, wie ich mir erzählen habe lassen, ja grandios war, in irgendeiner Art und Weise auch nach Australien transportieren, denkst du?
Meinst du jetzt im Team oder meinst du mit uns als Gruppe, die wir dort zusammengearbeitet haben?
Ja, erzähl mal ein bisschen über eure Gruppe und über das Sportliche sprechen wir dann noch. Wie war das letztes Jahr?
Ich muss ja dazu sagen, Gunnar kann das ja viel, viel, viel besser einordnen alles. Ich bin im letzten Jahr reichlich überraschend zu diesem Turnier gekommen in England. Nach Olympia in Peking haben wir so einen Sommerplan gemacht und haben geguckt, wie besetzen wir die Frauen-EM. Und dann hatte ich Zeit, Lust und Laune und bin eigentlich mit der Idee nach England gekommen, die deutsche Mannschaft wird nicht allzu lange im Turnier dabei bleiben. Und es hat sich ja dann ganz anders rausgestellt. Wir waren im Endeffekt fast 30 Tage vor Ort. Es war ein Turnier, was an sich ein Erlebnis war. Es hat vom Drumherum alles gepasst. Die Stadien waren gut besucht. Es war wie Weiland 2006 bei der WM in Deutschland. Es war immer gutes Wetter. Und ich bin in eine Gruppe gekommen, und da kann Gunnar gleich noch einen Satz mehr dazu sagen, eine Gruppe deutscher Berichterstatter, die es einem ausgesprochen einfach gemacht hat, als Neuling, als Rookie, der ich damals war, dazuzukommen. Sehr, sehr hilfsbereit, sehr kollegial. Wir waren alle in der Nähe untergebracht. Es hat zwischenmenschlich funktioniert. Und das war eben die Frage. Deswegen wollte ich wissen, auf was du abzielst. Der Kontakt hält bis heute und wir gehen jetzt als Gruppe leider ohne Gunnar, der sich gegen die giftigen Tiere entschieden hat und in Niedersachsen bleibt. Wir gehen jetzt nach und nach alle auch nach Australien und darauf freue ich mich auch ein Stück weit. Und alles Weitere zur Einstimmung wirst du von Gunnar viel, viel, viel profunder erfahren können.
Gunnar, welches Tier hat dich abgehalten? War es die Braunschlange, das giftigste Tier der Welt, oder der Taipan ist, glaube ich, das giftigste Tier der Welt?
Ich habe mich vorher gar nicht so genau mit diesen ganzen fiesen Tieren beschäftigt und wie giftig die sind, sondern ich habe gedacht, ich war jetzt 4-mal dabei, 4 große Turniere hintereinander und habe gedacht, jetzt kann mein jüngerer Kollege da hinten, mein Kollege Jim Decker ist vor Ort, der ist auch schon seit 2 Wochen da, weil er schon ein bisschen sich umgeguckt hat im Land. Und der macht das jetzt vor Ort und ich bin sozusagen Backoffice zu Hause. Also es war kein Tier, sondern einfach mal, dass ein Kollege dann da hinfahren kann. Und Australien ist natürlich da auch, dann auch ein schönes Ziel, weil kommt man ja nicht alle Tage hin. Und insofern freut sich der Kollege Jim, dass er vor Ort ist und ich mache es halt von hier aus. Und insofern ist alles gut, wir haben eine gute Aufgabenteilung.
Jetzt ist England ja ein Land, wo es eine ausgeprägte Fußballtradition gibt. Gunnar, ist zu erwarten, dass sich auch die Australier und Neuseeländer so abholen lassen vom Frauenfußball, wie das im letzten Jahr in England dann geschehen ist?
Also ich hoffe das zumindest. Ich meine, die Australierinnen sind ja auch nicht unerfolgreich im Frauenfußball. Also das ist ja schon alles auch nicht ganz neu dort. Insofern hoffe ich, dass das wirklich jetzt auch wieder ein schönes Turnier wird. Wettermäßig wird es wahrscheinlich nicht ganz so schön wie letztes Jahr in London. Marc, du erinnerst dich, wir hatten wirklich ein bombastisches Wetter, wie man es aus England nicht kennt. Aber wir hatten wirklich dort ein tolles Wetter und insofern war die Stimmung auch immer gut. Man musste aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Das wird jetzt in Australien anders sein, aber alles, was ich von den Australiern gehört habe, ist, dass ein freundliches Volk, die begeisterungsfähig sind. Insofern hoffe ich, dass die Stimmung genauso gut wird wie in England. Und wenn sie nicht ganz so gut wird, ist sie immer noch sehr, sehr gut, weil letztes Jahr war es wirklich eine tolle Stimmung dort.
Und um daran anzuschließen, das, was Gunnar eben sagte, also der Kartenvorverkauf zielt hier eine ganz klare Richtung und die Stadien werden voll sein. Das Eröffnungsspiel ist auch nochmal umgelegt worden, weil man eine größere Arena braucht. Also zumindest in Australien ist eine Menge Erwartungshaltung auch mit dem Team verknüpft und ich glaube schon, dass dort zumindest, was die Stimmung zu Beginn angeht, das wird dem in England nicht viel nachstehen. Und dann hängt es ja immer auch davon ab, wie lange bleibt so ein Heimteam mit in der Lotterie und wie lange greifen die tatsächlich auch nach dem Titel. Und also ich bin voller Erwartung und voller auch ein Stück weit auch Vorfreude, weil ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, das daran noch anzuknüpfen, was Gunnar eben sagte, es muss ein unglaublich sportbegeistertes und sportverrücktes Land sein. Und die Menschen haben einfach Lust auf das Turnier und auf sportliche Leistung.
Tja, was soll ich euch sagen? Also die Formel-1-Fahrer, wie wir wissen, schwärmen alle vom Grand Prix in Melbourne. Natürlich die Australian Open Tennis, der Happy Slam. Da fahren auch immer alle gerne hin. Gut, das hat natürlich auch mit dem Wetter zu tun. Wenn es hier eher mau ist, dann ist dort Sommer. Und deshalb vertrauen wir blind auf die Australier. Welches, Gunnar, wenn du sagst, du warst bei den letzten vier Turnieren dabei, welches Team, mal abgesehen von der deutschen Mannschaft, aber welches Team ist für dich von den 32 Teams, die jetzt am Start sind, welches Team ist das Spannendste? Von wem möchtest du am meisten wissen und weißt im Moment noch nicht genug?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde eigentlich alles spannend. Also ich finde jetzt zum Beispiel nach dem letzten Freitag finde ich auch Sambia sehr spannend, die ich jetzt vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war ja schon toll, wie die da gespielt haben. Und insofern, ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe da jetzt noch gar keine Mannschaft, auf die ich besonders gespannt bin, sondern ich bin irgendwie auf alles gespannt, wie sich so diese kleinen Mannschaften auch schlagen. Wie gesagt, Sambia, Vietnam hat es ja unserer Mannschaft neulich auch schwer gemacht. Und wir haben ja drei Gegner in der Gruppe, die so als Underdogs gelten. Also eigentlich ist der Gruppensieg ja schon klar, das kann nur Deutschland sein, aber Kolumbien wird so unter der Hand ganz hoch gehandelt und ich bin auch mal auf die anderen beiden, Marokko und Südkorea, gespannt. Also das wird, glaube ich, wirklich eine interessante Sache, wie die sich so schlagen und wie die auch gegen so eine Mannschaft wie die Vize-Europameister auftreten werden.
Ja, also ganz spannend. Ich war ja in London die letzten Tage und habe in der Früh mal ESPN angeschaut und da gibt es so ein Highlight-Reel, die 10 besten Plays und das 3-2, das Sambia gegen Deutschland geschossen hat in diesem Vorbereitungsspiel, das hat es in diese Top 10 geschafft an einem Tag.
Das hat Martina Voss-Tecklenburg bestimmt auf ihrem Handy auch drauf, so als erschreckende Szene. Jeden Morgen, wenn sie jetzt in Australien wach wird, guckt sie sich das erstmal an und erklärt dann beim Frühstück ihrem Team, also das waren ja groteske Abwehrfehler zum Teil, die dort passiert sind. Und ich war in Fürth gegen Sambia dabei und es war alles vorbereitet für ein Spiel, bei dem man nochmal Selbstvertrauen tankt. Das Stadion war voll, es war eine Sommerfestabendstimmung und dann liegst du 0-2 hinten, schaffst in der letzten Minute noch den, also genau so, du kommst in die Verlängerung, dann wird 10 Minuten Verlängerung angezeigt, dann kommst du auf 1-2 ran, dann gleichst du zum 2-2 aus und hast eigentlich so einen Mutmacher trotz allem dann noch vollbracht und dann kriegst du dieses Ding noch. Also ich glaube, das schwört ihm immer noch im Kopf rum, auch jetzt auf dem langen Flug, die fast 24 Stunden runter nach Sydney.
Ist denn?
Ja, ich glaube auch, dass diese Abwehrfehler, das ist eigentlich das, was das Schlimme ist. Also vorne hat es halt auch nicht funktioniert so richtig mit dem Tore schießen. Aber Chancen waren da. Im Endeffekt mussten es dann Schüller und Popp etwas berichten. Die haben dann auch die Tore gemacht und dann hast du wieder so Abwehr, ich hätte fast gesagt, Abwehrgrütze dabei. Das war ja wirklich, also
Ja.
wirklich schlimm, wie diese Tore gefallen sind. Und das war alles andere als WM-reif. Und das ist halt die große Sorge. Also du hast halt diese Position hinten rechts, die nicht optimal besetzt ist. Du hast eine Innenverteidigerin mit Marina Hegering, die wirklich eine sehr gute Innenverteidigerin ist, aber wo du immer hoffen musst, dass sie gesund bleibt, kannst du jeden Tag beten, dass sie fit ist. Und eine Kathi Hendrich, die meiner Meinung nach seit einiger Zeit nicht in ihrer besten Verfassung ist. Und das ist das, was im Moment so ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlich gesagt.
Gehen wir es mal von hinten durch. Im Tor, wie ist Deutschland da international aufgestellt? Da wird Merle Froms spielen. Marc, wie ist da die Sachlage?
Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei den Männern. Zwischen den Pfosten hat das deutsche Team mit Merle Froms die geringsten Sorgen. Eine Frau, die sich enorm entwickelt hat. Auch das kann Gunnar aus der Nähe, aus Wolfsburg, jetzt viel besser beobachten. Ich habe sie noch erlebt, als sie bei Eintracht Frankfurt spielte. Sie ist ja damals weggegangen und hat den Sidekick gemacht, ist zur Eintracht gekommen und hat sich dort zu einer Torfrau entwickelt mit internationalem Format. Hat auch abseits des Platzes an Reife gewonnen, ist selbstbewusster geworden im Auftreten, ist unglaublich athletisch. Sie ist ja sehr zierlich und feingliedrig eigentlich, aber hat mit einer hohen Sprungkraft und eine gute Strafraumbeherrschung, Stellungsspiel. Sie ist sehr kommunikativ auf dem Platz, aber sie ist natürlich jetzt in Wolfsburg in einer Top-Mannschaft und hat das ganze Jahr auch mit Champions League, also Reifeprüfungen erlebt. Das hat Gunnar hautnah verfolgt. Und ich glaube, zwischen den Pfosten, um das zu wiederholen, da brauchen sich die Deutschen keine Sorgen zu machen, wenn Merle Froms fit bleibt.
Kann ich nur bestätigen. Also Merle hat wirklich eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Wenn man überlegt, die war 2013, war die schon Champions League-Siegerin beim VfL Wolfsburg, da war sie dritte Torhüterin. Und eigentlich ist sie immer völlig unterm Radar gelaufen in diesem Verein, aber auch immer so schüchtern und zurückhaltend. Dann ist sie ja, dann irgendwann hat sie den Sprung geschafft aus Wolfsburg weg. Das ist ihr dann ja auch sehr schwer gefallen, ist nach Freiburg, nach Frankfurt und die hat immer weitere Entwicklungsschritte hingelegt. Und meiner Meinung nach eine der besten Torhüterinnen der Welt. Die hat wirklich eine tolle Saison hingelegt. Die ist selbstbewusst, ohne dass es unangenehm ist, sondern wirklich, die hat eine ganz, ganz tolle, zurückhaltende Art abseits des Platzes. Die ist immer nett, die ist immer ansprechbar und auf dem Platz. Also mittlerweile finde ich, über jeden Zweifel haben, da brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen zu machen. Kann ich denen nur zustimmen, Mann.
Gunnar, um bei Wolfsburg zu bleiben, die ja das Gros stellen in der deutschen Fußballnationalmannschaft, gibt es diese Achse, die ja bei den Männern auch immer beschworen wird, ja, wir brauchen, oder ihr braucht, ich ja nicht, ich bin Österreicher, ich brauche gar nichts. Ich brauche Ralf Rangnick und David Alaba in Hochform. Das ist das, was ich brauche. Aber diese Achse von hinten raus, funktioniert die in Deutschland, wo man bei den Männern sagt, okay, da muss meinetwegen früher mal Neuer, Hummels, Kimmich, Müller, zack. Gibt's diese Achse von hinten nach vorne und ist die alleine mit Wolfsburgerinnen besetzt?
Wenn man sich das anguckt, es sind ja kaum in dieser Startformation, die wir erwarten, sind ja kaum Nicht-Wolfsburgerinnen dabei.
Ja,
Also
richtig.
du hast eine Clara Bühl, du
Sarah
hast
Debritz
Sarah Debritz, genau.
und Magul
So.
wahrscheinlich noch.
Und Lina Magul. Also du hast im Grunde genommen 8 Wolfsburgerinnen und 3 Nicht-Wolfsburgerinnen. Also du hast noch zweimal Bayern, einmal Lyon und das wird wahrscheinlich die Startformation sein. Insofern, die sind alle eingespielt, die wissen, wie sie laufen, die wissen, wie sie ticken. Also besser kann es fast gar nicht sein, weil eingespielt sind. Sie finden müssen sich eigentlich nicht mehr.
Wie sieht es um die Position der Bundestrainerin aus, Marc? Ist es als Bundestrainerin, ich beantworte die Frage selbst, ja, es ist einfacher, vom medialen Druck her zu arbeiten, als wenn man Hansi Flick ist. Aber um wie viel einfacher ist es? Oder ist Martina Voss-Tecklenburg auch ein kleines bisschen unter Beobachtung?
Absolut, absolut. Sie hat, also auch der Erfolg der Mannschaft hat ja auch sie abgestrahlt. Also sie hat ja im letzten Jahr eine öffentliche Wahrnehmung erfahren, die hat sie ja so im Laufe ihrer Karriere als Spielerin und als Trainerin vorher bei anderen Vereinen oder in der Schweiz nie gehabt. Und sie beherrscht diese Klaviatur ja nahezu perfekt. Sie kann mit den Medien, sie kann mit den Fans, sie ist rhetorisch sehr geschickt. Sie kann aber auch innerhalb des Verbandes ihre Position so darlegen, dass ihr nicht jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, aber sie hat eine enorm feste Position beim DFB. Sie hat ihren Vertrag jetzt verlängert. Sie wollte ihn gerne vielleicht noch einen Ticken länger haben. Dann hätte sie noch mehr berufliche Sicherheit gehabt. Aber dann hat man sich geeinigt, das bis zur EM 25 zu machen und dann zu schauen. Und eins muss man auch, also sie ist clever und sie weiß, sie steht jetzt gerade auch ein Stück weit mehr im Fokus, weil die Männer seit Monaten nicht diesen Erfolg haben und jetzt die U21 auch noch ein Turnier in Sand gesetzt hat. Und sie kann sich schon ungefähr ausmalen, was passieren würde, wenn mit den Frauen das jetzt auch nicht so klappt, wie der Verband sich das erhofft. Natürlich wollen alle um den Titel mitspielen, aber da sagt sie zu Recht auch, von den 32 wollen das wahrscheinlich ein Drittel des Teilnehmerfeldes auch noch. Also sie geht mit einem Höchstmaß an Realismus an die Aufgabe heran und ihr gelingt es gut, auf der einen Seite eine gewisse Strenge im Umgang mit dem Team an den Tag zu legen, auf der anderen Seite aber auch dem Team so viel Freiraum einzuräumen, so Leitplanken zu setzen, dass das Team vieles für sich erstmal selbst klären kann. Also sie appelliert an Eigenverantwortung und ich finde, sie macht das wirklich herausragend gut in den letzten. Ja, sie ist seit 2018 dabei. Das erste Turnier hat nicht so funktioniert, aber in den letzten Jahren macht sie das wirklich ausgesprochen gut. Aber wenn der Erfolg nicht da ist, und das war ja jetzt nicht nur bei dem Sambia-Testspiel und auch das Vietnam-Testspiel war ja ein äußerst glückliches, auch das Frühjahr war nicht so, wie man es erwartet hat. Und das, was Gunnar eben zu Kathi Hendrich sagte, die seit Monaten nicht in der Höchstform performt, das Turnier hat eigentlich noch einmal nach der WM zielstrebig und erfolgreich gespielt. Das war bei dem Testspiel direkt nach der Europameisterschaft im Herbst gegen Frankreich in Dresden. Danach waren die Vorbereitungsspiele entweder von Glück begünstigt in Nordamerika bei der USA-Reise oder von vielen Fehlern gekennzeichnet im Frühjahr. Also es ist auch ein Stück weit ein Wettlauf gegen die Zeit, den die Bundestrainerin da gerade hinkriegen muss. Sie weiß, dass vieles noch nicht so läuft und sie hat jetzt noch bis zum 24. Juli in Sydney Zeit, das Team einzustimmen. Ja, und dann hat sie ja selbst schon gesagt, danach setzen wir uns beim DFB zusammen und gucken, was wir erreicht haben, im Guten wie im Schlechten.
24. Juni, 10.30 Uhr übrigens, gegen Marokko geht's los. Ein Wort noch zur deutschen Prämien-Thematik, Gunnar. Martina Voss-Tecklenburg hat gesagt, also ich habe sie zumindest ein Zitat von ihr gelesen, wo sie gesagt hat, sie ist absolut damit einverstanden, was der DFB bereit ist zu bezahlen. Und es gab aber doch wieder einige Kommentare in den Tageszeitungen, die das nicht in Ordnung fanden, weil es halt immer noch weniger als bei den Männern ist für einen WM-Titel. Was ist da der weisheitsletzter Schluss in dieser Frage, Gunnar?
Also ich finde, die Spielerinnen, die Trainerinnen sind alle mit dieser Prämienregelung einverstanden und kriegen ja jetzt auch deutlich höhere Prämien. Und ich meine, man sollte es dabei belassen. Also wenn die damit nicht einverstanden wären, dann würden sie schon für sich selbst eintreten. Und dass die Frauen immer noch weniger kriegen als die Männer, das ist so. Das wird vielleicht irgendwann mal anders sein, aber das ist so und das akzeptieren auf Seiten der Fußballerin und der Trainerin alle so. Und damit ist es aus meiner Sicht auch so in Ordnung. Es kann sich ja immer noch ändern. Es hat sich ja schon vom letzten Jahr, von der Euro jetzt zur WM, einiges getan. Und insofern wird sich auch weiterhin was tun. Das Thema entwickelt sich ja und das ist so aus meiner Sicht in Ordnung.
Gut. Jetzt habe ich noch die übergreifende Frage. Mich hat ja, Marc, also wenn ich jetzt mal schauen würde auf diese WM, also wenn ich in die Vergangenheit blicke, dann war es immer das US-amerikanische Team, das, keine Ahnung, vielleicht weil sie lauter sind, vielleicht weil sie extrovertierter sind als viele anderen und weil es da jemanden gibt wie Megan Rapinoe, die hat schon meine Aufmerksamkeit auch erregt. Sind die USA, und das darauf zielte so ein ganz kleines bisschen meine erste Frage ab, ich finde die USA, ohne jetzt das Team im Einzelnen oder überhaupt zu kennen, Für mich sind die USA schon immer ein spannendes Thema. Werden die eine große Rolle spielen aus deiner, aus eurer Sicht? Und gleich im Anschluss, wer sind die anderen großen Favoritinnen?
Ja, also die Amerikaner haben in dem Team reichlich Verletzungssorgen. Okay. Das ist etwas, was, glaube ich, wie so ein Fragezeichen über dem Kader steht. Aber natürlich, sie haben zweimal den WM-Titel jetzt geholt und kein anderes Team hat so eine Tiefe im Kader und so eine Qualität und auch diesen Vorsprung, der sich durch die Professionalisierung in Nordamerika im Alltagsgeschäft bemerkbar macht. Der spiegelt sich natürlich auch im Nationalteam. Und so eine Rapinoe, die ja jetzt angekündigt hat, aufzuhören, wenn du die als Joker einsetzen kannst, in Anführungszeichen, und so jemand in der Hinterhand hast, dann ist natürlich über die Qualität dieser Mannschaft, glaube ich, braucht man nicht zu diskutieren. Dann gehört Spielglück dazu und so weiter und so fort. Aber dass sie das Zeug dazu haben, das auf jeden Fall. Ich selbst bin sehr gespannt auf Frankreich. Ich fand die bei der EM nicht überzeugend, aber da haben mir auch alle Kollegen, die mich da an die Hand genommen haben und hingeführt haben, gesagt, nee, das funktioniert mit der Trainerin nicht so richtig und mit den ganzen Führungsspielerinnen. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, dann wurde die Trainerin entlassen. Und jetzt, also die Franzosen habe ich selbst auf dem Schirm. Von den Spanierinnen war ich letztes Jahr ein Stück weit enttäuscht, weil das, was man vom FC Barcelona kannte, diese hohe Passqualität, diese Sicherheit im Aufbauspiel und diese, aber was ich jetzt von Barcelona im Champions League-Finale gesehen habe, muss ich sagen, boah, Spanien. Und dann, glaube ich, Australien, bei Gunnar klang es eben auch schon so an, es macht was mit dir, wenn du das Gefühl hast, dass das ganze Land so hinter dir steht. Also ich habe Australien zumindest auf dem Zettel, die werden eine gewichtige Rolle spielen. Ob sie bis zum Ende dabei bleiben und ob sie tatsächlich nach dem Titel greifen können, das vermag ich nicht zu prophezeien. Dafür kenne ich die auch einfach viel zu wenig. Aber nach allem, was ich so jetzt in den letzten Wochen auch aus der Berichterstattung aus Australien mitbekommen habe, jetzt ist einer von der Leiter gefallen, oder?
Das ist die Baustelle nebenan. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber
ach so,
ich werde im Zweifel die Rettung rufen, ja.
Dein Loft in München wird ja, neu genau. ausgebaut.
Ja, das ist so. Richtig.
Okay, das war für mich das Schlusszeichen. Also wie gesagt, Australien wollte ich noch sagen, Außenseiterchance, ein Heimteam, Zuschauer im Rücken, den traue ich viel zu.
Brasilien, Gunnar, vielleicht noch ganz kurz, Sie sind mit einem bemerkenswerten Flugzeug angereist. Was darf man Brasilien darüber hinaus neben dieser Botschaft zutrauen?
Also Brasilien hat ja im April in Nürnberg gegen uns, sag ich mal, unsere Mannschaft gewonnen und hat da wirklich einen tollen Fußball gespielt. Da war Marta noch nicht dabei, wobei man jetzt immer auch gucken muss, welchen sportlichen Wert sie wirklich noch hat oder ob es nicht nur der Name ist. Aber die haben schon richtig, richtig gut gespielt, muss ich sagen. Aber Top-Favorit bei der WM ist für mich ganz klar USA. Also die können auch wenn da irgendwie vielleicht zwei, drei Spielerinnen fehlen oder so, die sind für mich immer Top-Favorit, wenn die zum Turnier fahren, weil die so ein Selbstverständnis haben, wo du denkst, boah, die strahlen ein Selbstvertrauen aus, das ist schon irre. Und die geben das auch von Generation zu Generation weiter. Und sobald die irgendwo in dem Turnier sind, steigern die sich nochmal um diverse Prozente und kriegen das auch hin, da im Team so eine super Stimmung zu erzeugen. Und ich kann mich daran erinnern, 2015 war das in Kanada bei der WM. Da war das noch so, dass Mannschaften teilweise in einem Hotel geschlafen haben. Und da waren wir zu einem Gespräch damals mit Silvia Knight, war noch Bundestrainerin, waren wir in einem Hotel in Montreal. Und als wir fertig waren mit dem Gespräch mit Silvia Knight, kam die US-amerikanische Mannschaft gerade an. Da hast du gedacht, das ist Karneval. Also die sind da eingezogen mit einem Getöse. Das war Wahnsinn, wo du merkst, ja, die sagen jetzt, wir sind hier, wir sind die Amerikanerin und wir werden Weltmeister. Und das sind sie auch geworden. Und das ist halt ein besonderes Auftreten. Und deswegen sind die für mich immer Favorit, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Spielerinnen haben. Die schaffen es immer irgendwie. Und sie haben es auch in Frankreich geschafft und ich glaube, sie werden es auch wieder schaffen. Ich glaube, die werden zum dritten Mal hintereinander Weltmeister. Und Frankreich, weil Marc das eben auch ansprach, die finde ich auch gut. Die spielen wirklich einen tollen Fußball, aber da fehlt mir immer zum einen der Zusammenhalt. Ja, das ist jetzt wirklich die Frage, ob das funktioniert mit dem neuen Trainer, ob der da so ein Mannschaftsgefühl reinbringt. Letztes Jahr, das war irgendwie ganz gruselig, fand ich.
Ja.
In Milton Keynes vor dem Halbfinale gegen Deutschland, wenn du da gesehen hast, die
Kommunikation.
Corinne Diacre und wie heißt sie denn gleich, die Groß?
Wendy Renard.
Also Corinne Diacre, die Trainerin, und Wendy Renard saßen in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob die sich auch nur eine Millisekunde angeguckt haben.
Eiskalte Atmosphäre, ja.
Du hast gedacht, du bist im Kühlschrank, obwohl draußen 30 Grad waren. Das war wirklich Kühlschrank. Und insofern, die Atmosphäre kann nur besser sein, wenn die Französinnen sind. Die Frage ist, ob sie jetzt wirklich eine Mannschaft sind. Weil viele gute Einzelspielerinnen ergeben halt noch keine Mannschaft und sie sind halt immer sehr ineffektiv. Sie brauchen unfassbar viele Chancen, bis sie mal ein Tor schießen. Und insofern glaube ich nicht, dass sie das in einem Jahr so richtig hinkriegen. Frankreich ist für mich jetzt nicht so ein Top-Favorit, sondern ich finde auch Australien sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und mal gucken, was mit den Engländern ist, auch wenn die prominente Ausfälle haben. Aber die haben natürlich noch so den Schwung von der Euro.
Stimmt, hast du recht.
Ist erst 12 Monate her. Also insofern, die habe ich auch wirklich mit auf dem Zettel.
Vollkommen richtig, ja.
Pause.